Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Best of SHK Show, dem Podcast des Handwerkerradios. Ich bin Max Hermannsdörfer und in diesem Podcast hört ihr jede Woche spannende Interviews mit Experten aus der SHK-Branche, Handwerkerinnen und Handwerkern und vielen weiteren interessanten Gesprächspartnern aus der SHK Show im Handwerkerradio. Heute geht es vor allem um zwei Themen. Das Gebäudeenergiegesetz, worüber es in der Politik, im Handwerk und in der Bevölkerung große Diskussionen gibt. Und dann geht es natürlich um die Hammermeldung der Woche. Viessmann verkauft für etwa 12 Milliarden Euro seine Klimatechniksparte an den US-Konkurrenten Carrier Global. Über diese Themen spreche ich in diesem Podcast mit Helmut Brahmann, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Sanitär, Heizung, Klima, mit Maximilian Döller, dem Chefredakteur der SI, und mit Markus Staudt. Er ist Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der deutschen Heizungsindustrie. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge von Best of SHK Show. Hallo Herr Brahmann.
Hallo Herr Hermannsdorfer, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen, Herr Brahmann. Wir sprechen über das Gebäudeenergiegesetz. Ist ja in der letzten Woche im Bundeskabinett beschlossen worden und dann auch vorgestellt worden. Jetzt liegen da ein paar Tage schon dazwischen. Herr Brahmann, wie bewerten Sie als ZVSHK diesen Entwurf?
Also ich sag mal, es gibt Licht und Schatten, um das mal so auszudrücken. In vielen Bereichen geht es durchaus in die richtige Richtung und es ist auch nachgebessert worden. In einigen Bereichen, da werden wir sicherlich im Detail auch noch zu sprechen kommen, sind allerdings No-Gos formuliert. Und was uns besonders stört, ist die enge Fristsetzung. Letztendlich sind wir ja jetzt im parlamentarischen Verfahren. Mhm. Und es ist auch wirklich absolut außergewöhnlich oder sehr ungewöhnlich, um es mal, ich sag mal vorsichtig zu formulieren, was sich die Bundesregierung da im Kabinett leistet. Also der Entwurf ist durchs Kabinett durchgegangen, offensichtlich mit Heulen und Zähnenklappern bei der FDP. Und dann gibt es eine Pressemitteilung des Finanzministeriums, also sprich von Herrn Lindner, wo gesagt, Mensch, toll, das geht alles in die richtige Richtung voran. Und dann kommt eine Protokollnotiz hinter der Pressemitteilung direkt, die dann eben darauf verweist, ja, da müsste sich aber noch einiges ändern. Sehen wir natürlich auch so, dass sich einiges ändern muss. Aber dann stellt sich schon die Frage, was die Bundesregierung da eigentlich anstellt, sowas jetzt ins Parlament zu geben. Die Mehrheiten im Parlament werden in einigen Bereichen andere sein. Wir werden da auch uns sehr stark engagieren für, dass ein paar Dinge auch behoben werden. Und dazu gehören ja im Wesentlichen auch diese enge Fristsetzung, an der das Wirtschaftsministerium, Klimaschutzministerium, muss man sagen, mhm, festhält, zum 1.1.24 alles scharf schalten zu wollen. Und jetzt bis jetzt wissen die Leute, die Menschen in Deutschland eigentlich nicht, was denn scharf geschaltet wird am Ende des Tages. Und wir planen aber jetzt natürlich schon Aufträge. Die werden angebahnt für die Ausführung in 2024. Und da steht nichts in dem Gesetz drin von Vertrauensschutz der Wirtschaft, von Vertrauen in das, was bestellt ist, jetzt ja auch noch legal bestellt, ja, wurde, ob es dann überhaupt ausgeführt werden darf. Und das sind beispielsweise so Punkte, wo wir sagen, das geht gar nicht.
Es ist schon sehr auffällig, wie Sie auch sagen, dass jetzt die FDP, war ja letztens erst beim Parteitag, wurde ein Gegenantrag gegen diese Gesetzesnovelle auch beschlossen und befürwortet. Auch auf Seiten der SPD wird sich geäußert, dass da vieles noch nicht passt und dass da Nachbesserungsbedarf ist. All das trägt er jetzt nicht unbedingt zur Stärkung der Bevölkerung bei, sondern eher ja zur Verunsicherung, sowohl auf Kundenseite als auch auf Handwerksseite.
Ja, also ich habe auch, wenn ich sagen darf, als Verbandsvertreter und damit ein Stück weit auch Lobbyist. Ich meine, wir sind jetzt kein Fanclub von der einen oder anderen Heiztechnologie. Das Handwerk baut alles ein und deswegen können wir uns auch und werden auch so, glaube ich, angesehen und gehört als relativ neutrale Instanz hinstellen. Wir müssen schauen, dass wir mit dem Kunden zurechtkommen. Und das ist der wichtigste Punkt. Man muss es nämlich vom Kunden aus denken. Und dann stellt sich natürlich bei den aktuellen Kanalisierungsmaßnahmen, nicht anders kann man das ausdrücken, die das Wirtschaftsministerium mit allen möglichen Finden in den Gesetzesentwurf geschrieben hat, eine Verteuerung ergibt sich daraus, wenn man eben jetzt immer nur noch Wärmepumpe denken darf. Das sind schwierige Situationen, vor der die Bürger da stehen, die Kunden des Handwerks und der Handwerker auch selber, weil er eigentlich gar nicht weiß, was soll er für nächstes Jahr beraten, weil es auch die Energieberater wissen schlichtweg noch nicht. Also das ist ein Punkt. Der zweite ist, dass es gab ja eine vorgeschaltete Verbändeanhörung, muss ich auch sagen, die unverschämterweise, ich sag mal, nur knapp um die Ostertage rum angesetzt war, also wo, ich meine, die Expertise aus dem Handwerk dann auch nicht greifbar ist, in unserer Verbandsorganisation nicht greifbar ist. Ja. Und es gibt eine Anhörungspflicht für Verbände wie uns. Ja, wir sind ja an der Stelle ja durchaus ein legitimierter Träger von Interessen. Und wir konnten das gar nicht umfassend beurteilen. Diese 160 Seiten haben zwar die Stellungnahme abgegeben und am Ende des Tages kommt raus, nichts davon wurde eigentlich durchgelesen. Und man hat anstelle dessen nochmal verschärft, sogar unterschwellig, Stichwort feste Biomasse, Holz. Gerade in dem Bereich wurde verschärft, weil das Umweltministerium meint, ja, Feinstaub müsse unbedingt vermieden werden und das dann eben in ländlichen Regionen. Im Neubau soll keine Holzfeuerung mehr laufen können. Und im Bestand wird die geknüpft, jetzt auch spontan an Bedingungen, die eigentlich die Sache unmöglich machen. Und da werden wir uns natürlich gegen wehren und versuchen jetzt viele, viele Parlamentarier auf unsere Seite zu ziehen. Ist uns auch schon einiges gelungen, das möchte ich hier mal vorwegnehmen. Selbst die Arbeitsgemeinschaft der Grünen, also in der Partei der Grünen, sich um das Thema Wald und Forstwirtschaft kümmern, sehen das anders als die Habeck-Linie. Die SPD, da haben sich jetzt gewichtige Personen anders geäußert. Und ich sag mal, bei der CDU, CSU vor allen Dingen in Bayern, wo das ja noch ein ganz wichtiges Thema ist, denkt man sowieso ganz anders. Also wir hoffen, dass es da Punkte gibt. Das müssen wir jetzt ganz konkret machen. Parlamentarier sind in vielen Bereichen, abgesehen von kleinen Büros, auch Einzelkämpfer. Und denen muss man das jetzt handgerecht vorgeben. So nach dem Motto, an der und der Stelle in dem Entwurf muss das und das gestrichen oder geändert werden.
Jetzt sind wir eigentlich schon konkret bei positiven beziehungsweise eher negativen Aspekten dieser Gesetzesnovelle. Was kann man denn Positives abgewinnen? Was steht denn drin, wo Sie sagen, ja, da stehen wir voll dahinter?
Also wir stehen vor allen Dingen voll dahinter, wenn es eine Klarheit gibt, an dem sich das Handwerk orientieren kann. Und ich glaube, die Gesetzesgrundlage bietet diese Klarheit, aber erst, wenn tatsächlich auch der Förderrahmen dafür klar ist. Und positiv würde ich jetzt ein bisschen zurückstellen wollen. Wir haben eine ganze Menge Punkte drin, die sind in Ordnung. Auch die Anrechenbarkeit von Holz, das passt mit 10% als Erfüllungsoption. Was ganz, ganz wichtig wäre, möchte ich auch noch sagen, dass die Bürokratie an der Stelle entschlackt wird. Also man müsste fast eine Art Netzfahrplan machen. Wenn dann, dann gilt das und dann wiederum das nicht. Und das glaube ich, da wird der Kunde, aber auch der beratende Heizungsbauer und der Energieberater am Ende der Kette überfordert sein. Also ich will mit dem positiven Fazit jetzt nicht zu konkret werden. Ich glaube, für das Handwerk liegt da einiges drin. Wir haben auch Transformationspfade, die jetzt erkennbar sind, die gegangen werden können. Es gibt jetzt auch kein faktisches Heizungsverbot. Das wird nur mittelbar, das ist ja etwas entschärft worden, aber es wird mittelbar trotzdem transportiert, weil eben die Rundrum-Bedingungen, Gasheizungsverbot, weil die Bedingungen eben so gestrickt sind, dass man, ich sag mal, Wasserstoff-Ready-Gasheizungen nur einbauen kann, wenn kommunale Wärmeplanung da ist. Das heißt also, der zweite Schritt wird vor dem ersten gemacht. Die Wärmeplanung müsste zuerst da sein. Ansonsten wäre diese Regelung okay, aber sie kommt eben zu früh. Also da sehen Sie mal, weil ich sage, okay, das wäre sogar in Ordnung, so vorzugehen, aber die kommunale Wärmeplanung muss halt als erstes gemacht werden.
Dann ein größerer Punkt, über den haben Sie am Anfang schon gesprochen, Thema Fristsetzung bzw. Startdatum 1.1.2024. Sie sind selbst im SHK-Handwerk natürlich bestens informiert, wissen, wie es bei den Betrieben aussieht. Da sind die Aufträge für 2024 schon da. Wie können denn Fachhandwerker planen? Also eigentlich ist eine Planungssicherheit ja jetzt gar nicht richtig möglich, was den Bereich Heizung anbelangt.
Ja, das ist eine schwierige Situation. Das habe ich ja eben auch erwähnt. Wir haben deswegen auch natürlich in unserer Verbandsorganisation hinein, auch in Richtung Innungsbetriebe, also auch und vor allem natürlich unserer Mitglieder der Fachverbände, Hinweise gegeben, nachdem dieser Kabinettsentwurf verabschiedet war und eben ein Festhalten erkennbar war an diesem vorgezogenen Einführung der 65% zum 01.01.24. dass man eben nur unter Vorbehalt solche Dinge überhaupt abschließen kann und eben durchaus das Risiko besteht, dass dann ein enormer bürokratischer Aufwand entsteht. Ja, also das heißt, sie machen ja jetzt auch schon Materialbestellungen.
Ja.
Wir haben teilweise Lieferschwierigkeiten, das heißt, Material liegt teilweise schon auf Halde, teilweise wird es noch geliefert. Das sind alles zusätzliche Probleme, die Kapazitäten im Handwerk binden. Und wenn dann noch dazu kommt, dass eventuell Aufträge rückabgewickelt werden müssen, komplett, weil die gesetzliche Grundlage sich ad hoc geändert hat, dann ist das, ich sag mal, hochgradig wirtschaftsschädlich und da muss der Handwerker sehr vorsichtig mit umgehen. Im Zweifel eben seinen Kunden überzeugen, dass es, ich sag mal, neben dem Angebot, was der Kunde haben will und was er realisieren will, was vielleicht dann ich sag mal, wenn ich jetzt von einer Gasheizungsmodernisierung rede, spreche, die ja noch möglich wäre jetzt, künftig nicht mehr so möglich wäre, dann sollte er auch ein Alternativangebot machen. Ja? Aber das sind alles eher theoretische Geschichten, die in der Praxis auch nicht immer helfen. Aber ich sag mal, einen Warnhinweis muss man deutlich in der Landschaft an der Stelle geben.
Das Gesetzgebungsverfahren soll nach Wünschen der Grünen oder von Robert Habeck zumindest bis zur Sommerpause abgeschlossen sein. Das heißt, im Juni, Juli soll das Ding durch sein. Ich denke, da stehen bei Ihnen noch ja, anstrengende Wochen an.
Ja, Sie treffen mich derzeit in Berlin an. Die nächsten Wochen sind auch von Berlin geprägt. Jetzt nicht nur zu diesem Gesetzesthema, aber sehr stark auch zu diesem Gesetzesthema. Und wenn Sie mich fragen, ich glaube da noch nicht dran, dass das so schnell verabschiedet wird, weil da spielen ja auch die Mehrheiten im Bundestag eine Rolle jetzt. Und auch, ich sag mal, der Bundesrat ist zwar damit nicht zwingend zu befassen, aber er gibt natürlich seine Empfehlung ab und aus einzelnen Ländern, auch SPD-geführten Ländern, kommt ja auch schon die Kritik daran. Also insofern droht das zu einer unendlichen Geschichte zu werden. Nicht unendlich, aber doch sehr verzögert. Und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Aber eins ist in jedem Fall klar, wir werden die Bundesregierung darauf festnageln wollen. Und ich hoffe auch, dass das viele, viele Parlamentarier machen, dass sie sich an ihre eigene Koalitionsvereinbarung halten. Also, und zwar die lautet 1.1.25, 65%. Und dann ist das ja in der Nacht- und Nebelaktion im Kabinett mal vorgezogen worden, ich sag mal, ohne groß drüber nachzudenken. Das muss ich auch mal so sagen, denn sonst hätte man viel früher mit dem GEG-Entwurf starten müssen, und den umsetzen müssen und nicht so lange in lamentieren, wie das jetzt passiert ist in der Bundesregierung.
Herr Brahmann, vielen lieben Dank Ihnen bis hierhin zu diesem Thema. Aus aktuellem Anlass möchte ich mit Ihnen gerne noch ein weiteres Thema anschneiden. Ist in den letzten Tagen heiß diskutiert worden und seit Dienstagabend dann auch offiziell. Viessmann verkauft seine Klimatechniksparte an den US-Konzern Carrier Global. Herr Brahmann, wie haben Sie die Nachricht aufgefasst?
Nur teilweise überraschend, muss ich sagen. Also, ich hätte das jetzt nicht an erster Stelle bei Viessmann erwartet. Aber es zeigt den enormen Druck, der auf, ich sag mal, den Marktpartnern liegt, insbesondere im Heizungsbereich, in kürzester Zeit, doch große Mittel aufbieten zu müssen, investieren zu müssen, um, Heizungstechnik komplett umzustellen und zu liefern, hochzufahren. Und das im Rahmen einer Konkurrenzsituation weltweit, wo wesentlich größere Konzerne, eben auch dieser Konzern Carrier, der um einiges größer ist in den USA, aber auch in Asien, die Kapazitäten viel schneller hochfahren können. Was sie nicht haben bisher, ist der Marktzugang, gerade das Handwerk, ich sag mal, in den kleinteiligen Kundenbeziehungen und den jahrelang gewachsenen Beziehungen, aber auch der technische Kundendienst und die Feldservices der Hersteller in Deutschland sind schon eine relativ gewachsene Struktur. Aber die wird ja nun gerade von Viessmann geöffnet mit dem Verkauf für einen amerikanischen Hersteller, der dadurch natürlich auch sicherlich Feldvorteile in Deutschland verspricht und erhalten wird. Also insofern bin ich gespannt, wie die Reaktionen der anderen Marktpartner ausfallen, also der übrigen Hersteller. So viel Kapital aufzubringen, kann man eigentlich gar nicht, bei einer Bank zu bitten, jetzt brauche ich mal ein Riesendarlehen. Das wird nicht so funktionieren. Und insofern mag es sogar sein, dass das nicht der letzte Schritt ist, den wir dahingehend erleben.
Okay, also Sie können sich schon vorstellen, dass das jetzt ja ein Exempel ist für die deutsche Industrie, dass da eventuell auch weitere Partner aus der Industrieseite nachziehen könnten, dass es da weitere Kooperationen oder Verkäufe an internationale Unternehmen geben könnte?
Ja, also der Marktdruck wird dadurch sicherlich noch weiter wachsen, dass auch andere sich überlegen, wie stelle ich mich jetzt auf in einer etwas veränderten Situation. Ja, der Markt ist sicherlich da, aber ich glaube, ich möchte jetzt hier auch keine Marktanalyse an der Stelle bieten. Ja. Das steht uns als Handwerk auch nicht zu. Wir gehen davon aus, dass Viessmann auch gut beraten ist, die gewachsenen Partnerschaften weiter zu pflegen im deutschen Absatzmarkt. Und das Handwerk erwartet eben dann auch weiter den guten Service, auch in anderen Bereichen. Also sehen Sie mir das nach. Ich glaube, ich habe da jetzt schon sehr viel gesagt. Jeder macht sich da so seine Gedanken. Auch Herr Habeck macht sich die hoffentlich, denn das ist natürlich ein großes Risiko, wenn man in angestammte Felder, wo die Assets in Deutschland, in deutschen Industrien liegen, so schnell im Heimatmarkt verändert, dass dann eben die Industrien sich auch überlegen müssen, wie stellen wir uns denn auf dazu.
Letzter Punkt dazu. Da Viessmann ja erst vor kurzem eigentlich mit dem ZVSAK Qualitätszeichen ausgezeichnet, beziehungsweise Viessmann hat das Qualitätszeichen erhalten. Steht ja für Zuverlässigkeit, für Sicherheit, für Partnerschaft mit dem Fachhandwerk. So die ersten Reaktionen vom Fachhandwerk, die ich jetzt gelesen habe, waren da nicht so positiv. Die sagen, ja, bei einem amerikanischen Hersteller, da wollen wir nicht kaufen. Wir wollen, dass das deutsche Unternehmen weiterhin für Qualität steht. Können Sie da das Fachhandwerk in der Kurzfristigkeit, in den kurzfristigen Reaktionen nachvollziehen?
Ja, das ist vielfach sicherlich auch emotional begründet. Wie gesagt, auch in den langjährigen Geschäftsbeziehungen rechtfertigbar. Aber ich würde da jetzt auch erstmal warten, bis der Pulverdampf, der Nebeldunst sich verzogen hat, wie sich da jetzt auch Viessmann weiter aufstellt. Also es sind ja, das muss man ja zumindest sagen, langjährige Garantien für die deutschen Strukturen abgegeben worden in dem Zusammenhang. Das ist der Pressemitteilung zu entnehmen. Ich persönlich habe aber jetzt auch noch nicht mit einem Ansprechpartner von Viessmann gesprochen. Das steht aus. Das wird sicherlich erfolgen. Und vorher sehen Sie mir nach, möchte ich das jetzt an der Stelle auch nicht kommentieren. Also da Viessmann plant ja nun auch weiterhin Produktionsstätten für ich sag mal, die eigene Produktion in Europa und wird vielleicht nicht zu 100% jetzt von Carrier-Produkten geflutet werden. Das müssen wir mal abwarten. Ne?
Herr Bramann, ich danke Ihnen ganz recht herzlich für Ihre Zeit, für das ausführliche Interview. Wünsche Ihnen alles Gute und viel Kraft in den nächsten Wochen.
Danke Ihnen auch. Bis dahin. Tschüss.
Hallo Max.
Hallo Max, grüß dich. Schön, wieder bei dir in der Show sein zu dürfen.
Max, schön, dass du da bist. Wir sprechen über ein aktuelles Thema, was seit Dienstagabend offiziell ist. Viessmann verkauft große Teile des Unternehmens für etwa 12 Milliarden Euro an den US-Konkurrenten Carrier Global. Max, was bedeutet das denn konkret und was steckt alles drin in dieser Klimatechnik-Sparte, die jetzt dann verkauft wird?
Es ist ein ganz großer Aufschlag in der Branche, der natürlich für Aufsehen sorgt. Dienstag in der Nacht wurde die Mitteilung von Viessmann offiziell über die Webseite einmal bekannt gegeben. Also wir haben jetzt dann gestern damit so in der Redaktion zu tun gehabt, einmal die ganzen Informationen zu filtern, zu schauen, was jetzt Viessmann selber kommuniziert hat. Natürlich auch die ganze Tages- und Wirtschaftspresse, da gibt es sehr, sehr viel an Informationen und wir haben versucht, das jetzt einmal mit den wichtigsten Punkten zusammenzustellen. Bekannt gegeben wurde jetzt von der Viessmann Group, dass der Geschäftsbereich Viessmann Climate Solutions mit der Carrier Global Corporation zusammengeführt wird. Climate Solutions ist der Geschäftsbereich für nachhaltige Klimalösungen. Dazu gehören Wärmepumpen, Biomasse, Solarthermie, Stromspeicher, grüne Gase, flüssige grüne Brennstoffe, Lüftungslösungen sowie natürlich auch digitale Services und Dienstleistungen. Mit einem Anteil von rund 85% ist er der größte Geschäftsbereich der Wismar Group. Erst vor einem Jahr hat man auch bekannt gegeben, für die nächsten 3 Jahre die Rekordsumme von 1 Milliarde Euro in den Ausbau, speziell von den Wärmepumpen und grünen Klimalösungen investieren zu wollen. Darunter das jüngste Beispiel, ein neues Wärmepumpenwerk in Polen mit einer Investmentsumme von 200 Millionen Euro. Für den Geschäftsbereich Climate Solutions sollen rund 12 Milliarden Euro, so wie du schon gesagt hast, gezahlt werden. 20% davon in Carrier-Aktien, wovon Wismann einer der größten Anteilseigner dann am US-Konzern werden wird. Hat auch damit dann die Bedeutung, dass der CEO Max Wismann in den Verwaltungsrat von Carrier einziehen wird. Das ist jetzt einmal so grob die Aufstellung, ja.
Jetzt hast du gesagt, 85% des Unternehmens betrifft dieser Verkauf. Was bleibt denn dann jetzt noch unter der Marke Fissmann Group bestehen?
Also die Wismann Group, die ein eigenständiges Familienunternehmen im Besitz der Familie Wismann bleiben wird, verbleibt der Geschäftsbereich für nachhaltige Kühl- und Reinraumlösungen, also der Bereich Refrigeration Solutions, sowie dann noch verschiedene Investments, strategische Beteiligungen. Es gibt da noch Immobilien und natürlich auch die Familienstiftung. Mit Refrigeration Solutions bietet Wismann intelligente Kühllösungen basiert auf Wärmepumpentechnologie und effiziente Nanokühllösungen für den urbanen Raum, aber auch Reinraumlösungen, die zum Beispiel für die Produktion neuer Batterien oder Mikrochips benötigt werden. Heute erzielt die Wismann Group ohne das Geschäftsfeld Climate Solutions, das jetzt dann verkauft wird, mit rund 4.000 Mitarbeitern einen Gesamtumsatz von 1 Milliarde Euro. Klare Zielsetzung, die aber schon hier ausgesprochen wurde, ist und Ambition der Wismann Group, spätestens bis zum Ende des Jahrzehnts auf eine Größe zu wachsen, die den Geschäftsbereich Climate Solutions heute übertrifft. Also es gibt jetzt da eigentlich von der Familie Wismann mit diesem einen Bereich schon wieder eine klare Ansage, wo man hin will.
Jetzt ist natürlich die Frage, die sich viele in den letzten Stunden, den letzten Tagen gestellt haben: Warum macht Fissmann das? Eigentlich ein ja solides Familienunternehmen made in Germany. Warum wird das Unternehmen beziehungsweise warum werden 85% davon verkauft? Was sind die Hintergründe, Max? Was hast du jetzt in den letzten Tagen rausbekommen?
Also was man da so raushört und rausliest, bei Wismann direkt einmal ist, wie man mitteilt, soll die transatlantische Partnerschaft die Grundlage für weiteres Wachstum schaffen und die Bedeutung einer internationalen Zusammenarbeit im Kampf auch gegen den Klimawandel unterstreichen. Dabei soll ein neuer globaler Champion für intelligente und nachhaltige Klima- und Energielösungen entstehen und der Bereich Climate Solutions der wesentliche Treiber der Wachstumsstrategie von Carrier in Europa werden. Wie man Zitate von Herrn Professor Dr. Martin Wismann, dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats der Wismann Group und dem CEO der Wismann Gruppe Max Wismann entnehmen kann, geht es jetzt im Wesentlichen zusammengefasst darum, dass Wismann in Carrier einen starken Partner für den Geschäftsbereich der Klimalösungen sieht. Mit der Bündelung der Kräfte will man eine größere Relevanz und Reichweite auf globaler Ebene erreichen und gemeinsam Wachstumschancen nutzen. Gestern am Abend dann im Handelsblatt hat Max Wismann auch darüber gesprochen, dass man davon überzeugt ist, dass sich der Markt für Klimalösungen radikal verändern wird und die industrielle Größe künftig ein wichtiger Erfolgsfaktor sein wird.
Jetzt sind davon etwa 11.000 Beschäftigte betroffen. Die müssen
Ja.
sich aber ja erstmal keine Sorgen um ihren Job machen. Es gibt auf der einen Seite Garantien, die jetzt da mitverhandelt wurden. Aber auch Carrier hat, glaube ich, schon gesagt, sie wollen ja den Standort Deutschland stärken und planen jetzt keine Betriebsschließungen. So habe ich zumindest verstanden.
Geht in die Richtung, also es geht um insgesamt in der Wismann Group sind es 14.500 Mitarbeiter in 74 Ländern. In Deutschland arbeiten 7.200 Mitarbeiter und am Hauptsitz in Allendorf sind es rund 5.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Betroffen sind, wie du schon gesagt hast, 11.000 Mitarbeiter von dem Verkauf. Hier soll auch ein Bonus an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir mitgehen, ausgeschüttet werden. Da steht im Raum 106 Millionen Euro, die hier diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten werden. Geeinigt hat man sich auch auf einige Garantien, welche die langfristige Zukunft des Geschäftsbereichs Climate Solutions sichern sollen. Hier wird erwähnt der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen für 3 Jahre, Garantie für wichtige Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstandorte auch für 5 Jahre und dann für 10 Jahre gibt es eine Garantie für den Hauptsitz in Allendorf.
Jetzt stellt sich die Frage, wer ist Carrier überhaupt? Es ist eigentlich ein Konkurrent. Man spricht oder man liest auch immer wieder von US-Konkurrent Carrier Global. Was macht das Unternehmen eigentlich, Max?
Carrier ist selber ein Unternehmen, das eigenständig war, schon in Konzernen übernommen wurde, jetzt wieder eine Eigenständigkeit hat und ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Klima-, Kälte- und Energielösungen mit Hauptsitz in Palm Beach Gardens in Florida. Der Konzern hat 52.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und im vergangenen Jahr einen Umsatz von 20,4 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Der Nettogewinn soll dabei 3,5 Milliarden Dollar liegen. Rund 60% des Umsatzes entfallen dabei auf Nord- und Südamerika. Carrier verfügt in Europa über 3 Produktionsstätten. Die befinden sich in Frankreich und in Spanien. An der Börse soll Carrier aktuell mit rund 35 Milliarden Dollar bewertet werden. Und aktuell sagt auch unter anderem David Gitlin, der CEO von Carrier, zu dem Zusammenschluss, der Geschäftsbereich Climate Solutions der Viessmann Group hat eine extrem starke Marktposition, einzigartige Vertriebskanäle und enorme Wachstumschancen. Martin und Max Viessmann haben Europas bekannteste Marke für Premium-Klimalösungen aufgebaut und Carrier ist fest entschlossen, diesen Erfolg weiter auszubauen. Das ist so das erste Statement, was man da auch lesen konnte.
Ja. Diese Nachricht ist ja jetzt wirklich ein Beben in der Branche. Wir haben es vorher auch schon im Interview mit Helmut Brammann vom ZVSHK gehört. Man muss jetzt schauen, was passiert da am Markt? Ist das vielleicht nur ein erster Schritt? Ziehen da weitere Hersteller nach? Max, vielleicht kannst du das auch nochmal einordnen. Wie ist diese Marktsituation aktuell? Es ist ja ein riesiges Volumen da an diesem Markt. Wie kann sich das entwickeln?
Ja, aufgrund der politischen Vorgaben einerseits durch die EU und nun spezieller von Deutschland aus wird ein sich stark wandelnder Energie- und Wärmemarkt vorgegeben. Sowas stößt natürlich dann, sage ich jetzt, auf Interesse und möchte man schon ein Stück von dem Kuchen mit abhaben. Allein bei den Wärmepumpen kennen wir die Vorgaben ab 2024 mit 500.000 installierten Wärmepumpen jährlich bis 2030. Es gibt eine Zahl beim Marktvolumen, das derzeit herumschwirrt und das soll sich jetzt in den nächsten 7 Jahren bei 75 Milliarden Euro bewegen, was jetzt alleine der Wärmepumpenmarkt dann einmal hergeben soll. Das muss man sich einerseits als Wärmepumpenhersteller, da muss man sich positionieren und viele sind ja gerade dabei, ihre Produktionen auszubauen oder erheblich zu vergrößern. Das ist natürlich für Unternehmen ein finanzieller Kraftakt in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Hier muss sich dann jeder überlegen, wie man sich richtig aufstellt, wie man sich positioniert oder welche Wege man dann geht oder wählt. Natürlich ist dann Deutschland und auch Europa interessant für asiatische Konzerne aus China, Japan, Korea. Man hat ja auf der ESH gesehen, wenn man durch die Heizungshallen gegangen ist, da stehen einige Hersteller, die hat man noch nie gesehen, da hat man noch nichts gehört. Aber da ist Interesse für Europa, für den deutschen Markt da und die wollen da in den Markt rein. Mhm. Also wie gesagt, wir haben plötzlich einen Markt, der hart umkämpft wird. Und so ein kleines Beispiel, schon aus der Vergangenheit, so rund vor 15 Jahren, durch die Übernahme von Rotex durch Daikin, ist ja das passiert schon. Hier hat Daikin, da was aus dem Klimatechnikbereich kommt, sie über den deutschen Heizungstechnikhersteller Rotex einfach quasi den Marktzugang in den Heizungsbereich ja gesichert. Mhm. Vor 4 Jahren dann auf die ESH war dann erstmalig dann der Auftritt komplett unter der Marke Daikin, wo dann alles integriert war. Auch die in der Vergangenheit Solarbranche war auch ein sehr, sehr stark boomender Markt, war auch entsprechend von der Politik unterstützt, gefördert und hat natürlich dann sehr, sehr großes Interesse geweckt, wo ein Boom ausgelöst würde und schließlich hat es da auch einige Verwerfungen und Umbrüche dann in diesem Bereich gegeben. Ist wahrscheinlich auch im Heizungsmarkt dann zu erwarten, wenn das halt so stark politisiert wird oder auch von Europa her sehr starke Vorgaben gegeben werden. Ganz interessant war in der so ein Thema, was in die FAZ aufgegriffen hat. Und wenn ich sage jetzt mit Bezug auf die amerikanischen Konzerne der Carrier, nach Angaben der amerikanischen Handelskammer in Deutschland erlösen die 50 größten hierzulande tätigen US-Unternehmen im Jahr 2021 rund 220 Milliarden Euro. Und diese Firmen beschäftigen alleine 275.000 Mitarbeiter. Also das ist auch schon eine große Ansage. Und ich denke mal, ja, mit Wissen wird es nicht beim einzigen Unternehmen bleiben. Und es wird im Zuge der Energie- und der Wärmewende sicherlich zu weiteren Konzentrationen kommen, in welcher Form auch immer. Also der Markt ist heiß, jetzt nicht nur abhängig von der Heizungstechnik.
Ja, kann man so sagen. Der Markt ist heiß. Es wird interessant zu sehen sein, was in den kommenden Wochen, Monaten, Jahren passiert in der Branche. Max, vielen lieben Dank für die Einordnung zum Thema Viessmann-Verkauf an Carrier Global. Wir bleiben auf jeden Fall dran und sprechen wieder, wenn es was Neues gibt. Max, vielen Dank dir. Alles Gute.
Danke dir auch und schönen Tag noch. Danke, ciao.
Danke, ciao. Hallo, Herr Staudt.
Grüß Sie.
Herr Staudt, der Verkauf der Klimatechniksparte von Viessmann an den US-Konzern Carrier Global ist natürlich das Thema in diesen Tagen in der Heizungsbranche im SHK-Handwerk. Ja, die Frage an Sie: Wie beurteilt der BDH diesen Schritt von Viessmann?
Grundsätzlich ist es eine unternehmerische Entscheidung, die Viessmann getroffen hat, und die respektieren wir natürlich. Die Beweggründe dafür hat man mittlerweile seitens des Unternehmens kommuniziert, und die nehmen wir auch entsprechend wahr und auf. Ist natürlich klar, es ist ein nicht ganz alltäglicher Vorgang. Viessmann ist und bleibt und war ein sehr, sehr wichtiges Unternehmen für die deutsche Heizungsindustrie und letztlich auch für den BDH. Wir gehen davon aus, dass es auch in der neuen Struktur so sein wird, und freuen uns dann auch hier auf die weitere gute Zusammenarbeit. Denn wir brauchen gute, starke Unternehmen in Deutschland für den deutschen Heizungsmarkt und darüber hinaus.
Hat sich sowas denn irgendwie abgezeichnet oder kam die Nachricht auch für Sie überraschend?
Die Nachricht speziell jetzt kam schon überraschend. Die Gerüchteküche hat ja gebrodelt seit geraumer Zeit. Vor allen Dingen während der ISH ging es hoch her. Verging kein Tag, an dem nicht ein Gerücht durch die Messehallen gewabert ist, was über Konsolidierungen eben berichtet hat. Da wurden aber viele Namen genannt. Es war jetzt nicht speziell das Haus Viessmann. Da muss man natürlich immer vorsichtig sein am Ende des Tages. Aber jetzt im speziellen Fall zu dieser Zeit war es dann auf jeden Fall überraschend.
Jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Das ist natürlich jetzt schon ein Beben in der Heizungsindustrie. Wie verhalten sich andere Marktpartner? Wie verhalten sich andere deutsche Heizungshersteller? Ja, was haben Sie da für eine Prognose? Wie könnte sich der Markt aufstellen?
Auf jeden Fall bleibt dieser Vorgang nicht ohne Auswirkungen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die Branche wird zum Nachdenken praktisch gezwungen. Es werden viele für sich überlegen, wie ihre Strategien sind, ob die passen. Das ist ganz klar. Aber in was das dann letztlich mündet, ist heute schwierig abzusehen. Was klar ist, und das hat ja auch Viessmann auch noch mal gesagt, ist, dass die Branche natürlich unter massivem Druck steht, zeitlichen Druck aufgrund der politischen, gesetzlichen Pläne und Vorgaben, die da am Horizont stehen. Und ich habe es auch irgendwo gelesen, von Viessmann kommuniziert, der Hinweis auf die Automobilindustrie, die für diese Herausforderung, also heißt weg vom Verbrenner hin zur E-Mobilität, einen viel größeren Vorlauf bekommt, obwohl die Industrie ein Vielfaches größer ist als die deutsche Heizungsindustrie. Und darauf haben wir auch seit Monaten immer wieder die Politik hingewiesen, die Bundesregierung darauf hingewiesen, dass diese Transformationsgeschwindigkeit extrem ist und dass die nicht ohne Konsequenzen bleiben wird, wenn vor allen Dingen die deutsche Politik, die Bundesregierung, die Heizungsindustrie hier nicht direkt unterstützt, so wie es eben der globale Wettbewerb in ihren Ländern eben teilweise erfährt. Stichwort USA mit dem IRA und vielen anderen Maßnahmen in anderen Regionen.
Jetzt gibt es, glaube ich, wenige deutsche Heizungshersteller, die nicht gerade die Kapazitäten im Bereich der Wärmepumpe ausbauen. Nur als Beispiel Weiland nimmt eine Megafabrik in Betrieb. Auch Bosch baut die Kapazitäten massiv aus. Natürlich schwebt jetzt trotzdem über allem so der asiatische Markt. Es gibt viele asiatische Hersteller, die im Bereich der Wärmepumpe auch über viel Know-how verfügen, die natürlich auch auf den deutschen Markt drängen. Was muss für die deutschen Hersteller passieren hier in Deutschland, dass da der Markt gestärkt wird, dass wir bei Made in Germany bleiben?
Nein, ich hatte es vorher gerade schon angedeutet. Wir fordern seit vielen Monaten von der Bundesregierung, schon im Rahmen der Wärmepumpengipfel haben wir das kommuniziert, dass wir Unterstützung des Standortes Deutschland brauchen seitens der Politik. Hier wurde zum Beispiel über die Superabschreibung nachgedacht. Und da gibt es natürlich andere. Das Problem ist nur immer bei direkter Unterstützung von Industrien oder Unternehmen. Schlägt das EU-Recht zu und das Beihilferecht und das macht es ungleich schwerer. Aber da muss man sich was einfallen lassen seitens des Gesetzgebers und sehr, sehr schnell, sehr, sehr zeitnah, weil wir sehen eben, andere Länder sind da viel pragmatischer unterwegs, um ihre Unternehmen und Industrien eben bei solchen Transformationen zu unterstützen.
Herr Staudt, wir wenden den Blick mal kurz weg von Viessmann, schauen uns mal die allgemeine Lage in der Heizungsbranche an, blicken auf das erste Quartal. Vielleicht können Sie mal ein paar Zahlen nennen. Wie haben sich denn die verschiedenen Industriezweige bzw. die verschiedenen Heizungsarten in den ersten 3 Monaten des Jahres entwickelt?
Also der Markt ist insgesamt sehr, sehr positiv im ersten Quartal. Wir haben ein Plus von 38% im Gesamtmarkt für die ersten 3 Monate verzeichnet. Das heißt, die gute Entwicklung oder sehr gute Entwicklung aus dem vergangenen Jahr setzt sich nochmal fort. Wir haben bei der Wärmepumpe ein extrem gutes erstes Quartal hingelegt. Wir haben ungefähr knapp unter 100.000 Wärmepumpen in den Markt bringen können. Dann haben sich aber auch alle anderen Technologien überwiegend positiv entwickelt. Gas ist auch wieder im Plus mit 14% gegenüber dem Vorjahr. Öl ist eine sehr bemerkenswerte Entwicklung. Hier setzt sich auch die Tendenz aus dem vergangenen Jahr fort. Wir haben ja ein 100%iges Wachstum gegenüber dem ersten Quartal 2022. Und es zeigt in dem Fall einfach, wie die Verbraucherinnen und Verbraucher, wie die Menschen auf bestimmte Maßnahmen oder Vorgänge reagieren. Und das Thema Versorgungssicherheit, ein Stichwort auch noch Unabhängigkeit in einer gewissen Art und Weise, spielt hier mit Sicherheit in der Ölmodernisierung eine große Rolle. Im Gasbereich haben die Leute mit Sicherheit auch aufgrund der Preisbremse wieder ja, Hoffnung geschöpft oder Vertrauen geschöpft und haben in Gasmodernisierung investiert. Ein bisschen schade ist die Entwicklung bei der Biomasse, vor allem bei Pelletkessel. Hier macht sich jetzt zunehmend die Förderkürzung aus dem August 2022 bemerkbar. Und da weisen wir oder haben wir auch seitdem immer wieder darauf hingewiesen und wenn man jetzt auf das guckt, was im Kabinett zur Biomasse verabschiedet wurde, dann ist das natürlich sehr, sehr bedenklich und extrem. Und wir haben auch hier schon darauf hingewiesen, dass das nicht sein kann, dass ein 100% erneuerbarer Energieträger derart mit Auflagen belegt wird, dass er praktisch nicht mehr attraktiv ist und damit auch vermutlich kaum mehr stattfinden wird. Also hier muss die Bundesregierung bzw. jetzt der Bundestag dringend handeln und den Kabinettsentwurf ändern, denn die Biomasse ist rein von dem Anteil der Erneuerbaren im Wärmebereich der größte Energieträger.
Ja, über das Gebäudeenergiegesetz habe ich in dieser SHK-Show auch schon mit Helmut Bramann gesprochen, der auch sagt, da wird sich noch was tun müssen. Ich denke, das werden interessante Wochen, interessante Monate. Dieser Gesetzentwurf soll ja relativ schnell nach dem Willen des Bundeswirtschafts- und Klimaministeriums durchgehen. Vielleicht können Sie es nochmal kurz zusammenfassen. Was sind konkrete Punkte, die Sie am GEG auszusetzen haben, beziehungsweise was Ihrer Meinung nach noch geändert werden muss?
Also wenn man mal von vorne beginnt, dann halten wir den angestrebten Zeitplan bzw. das Inkrafttreten halten wir für nicht mehr haltbar. Es wird zwar immer davon geredet in der Politik jetzt, ja, wenn wir jetzt schnell sind, dann haben die alle die Akteure Planungssicherheit, aber Planungssicherheit von einem halben Jahr Vorlauf, das sind keine Zeiträume, wo man so ein transformatives Gesetz, wie es sich jetzt andeutet, auch dann verarbeiten kann. Ich habe schon vorher auf die Automobilindustrie hingewiesen. Also man möge sich vorstellen, man würde der deutschen Automobilindustrie sagen, in einem halben Jahr dürft ihr nur noch ganz bestimmte Technologien in den Markt bringen. Das wäre unvorstellbar. Es wäre einfach glatt unvorstellbar. Und hier einfach die gesamte Akteurstruktur, es sind ja nicht nur die Hersteller, es ist ja auch das Handwerk und die Menschen an sich, wird eine totale Überforderung und ist einfach nicht haltbar. Das ist das eine. Das andere hatte ich auch schon angesprochen, ist das Thema Biomasse. Wir können es absolut nicht nachvollziehen, dass Biomasse im Neubau nicht mehr stattfinden darf. Das Gesetz heißt 65% erneuerbare Energien. Ich möchte nochmal auf den Kern des Gesetzes hinweisen. Es heißt nicht 65% nur das oder jenes, sondern es heißt erneuerbare Energie und Biomasse ist eine erneuerbare Energie, sogar nachwachsende Energie und die nachhaltig auch produziert wird. Und kann nicht sein, dass es im Neubau gar nicht stattfinden darf und im Bestand mit solchen Auflagen belegt wird. Hier fordern wir ein Umdenken und eine Änderung. Ebenso halten wir das für insgesamt bedenklich, dass die unterschiedlichen erneuerbaren Energien, und eigentlich geht es ja im Kern darum, es geht um die erneuerbaren Energien und gar nicht um die Technologie eigentlich. Man hat jetzt da ein Technologiegesetz draus gemacht, aber eigentlich ist es sagt ja der Sinn des Gesetzes, es geht um den Anteil der Erneuerbaren. Und da fordern wir die Gleichbehandlung aller erneuerbaren Energieträger, ob jetzt flüssig, gasförmig, fest oder eben Strom. Da muss man das alles gleich behandeln und nicht bestimmte Vorlieben bestimmter Ministerien referieren, sondern hier muss man den Menschen einen breiten Lösungsraum anbieten. Dann werden die Menschen auch in der Lage sein, diesen Weg mitzugehen. Dazu fordern wir natürlich ein begleitendes Förderprogramm. Und dieses Förderprogramm muss klar sein. Es kann nicht sein, dass man jetzt ein Gesetz verabschiedet, und dann erst irgendwann, kurz vor Jahresende, ein Förderprogramm auf den Tisch legt, das die Menschen verstehen und die Berater natürlich ja auch erstmal nachvollziehen müssen, sondern wir brauchen hier früh Klarheit. Hier fordern wir auch ein pragmatisches Modell, ein einfaches Modell, keine Scheinlösungen, sondern wir brauchen hier praxisgerechte und eine vernünftige Förderung aller Lösungen, die dazu beitragen, das Ziel von 65%, beziehungsweise, und das ist ja eigentlich das eigentliche Ziel, das gerät ja so ein bisschen aus dem Blickwinkel, sind ja die CO2-Emissionen nach unten zu bringen. Ja, das ist ja das primäre Ziel. Und da muss man vieles möglich machen. Und dann muss die Ungleichbehandlung der einzelnen Energieträger, auch der Transformationspläne, muss überdacht werden. Denn Stichwort Transformationsplan Gas, das wird jetzt als Lösung hier suggeriert, dass es eine sei, es ist keine. Unter diesen Bedingungen werden die Netzbetreiber und Versorger werden diesen Weg nicht einschlagen können. Und da fordern wir mehr Offenheit, bessere Übergangszeiten, Erweiterung von Wasserstoff hin zu grünen Gasen und den Derivaten von Wasserstoff.
Herr Staudt, aufregende Zeiten, sowohl was Thema FISMAN als auch was Thema Gebäudeenergiegesetz anbelangt. Es ist viel in Bewegung. Wir bleiben dran. Wir berichten über aktuelle Geschehnisse. Ich danke Ihnen ganz recht herzlich für das Interview und wünsche Ihnen viel Kraft. Alles Gute weiterhin. Bis bald.
Herzlichen Dank. Ihnen auch alles Gute.
Danke. Tschüss. Und damit sind wir am Ende von Best of SHK Show. Das war heute mal eine richtig spannende Folge. Lasst gerne mal Feedback da, wie ihr den Fissmann-Verkauf seht oder was eure Meinungen zum GEG sind. Schreibt's gerne in die Kommentare bei eurer Podcast-Plattform oder schreibt uns bei Instagram über den Kanal Handwerker Radio. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Einschalten. Wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann!